Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein. Ich möchte uns mit hineinnehmen einen Text aus Johannes 4, ein bekannter Text, die Frau im Jakobsbrunnen. Vielleicht haben auch einige die Chosen-Serie gesehen, da wird das auch verfilmt drin. Weil diese Geschichten uns genau bei dem helfen, Jesus zu vertrauen. Weil sie uns ihn zeigen in ganz alltäglichen Situationen, in denen man Menschen begegnet. Und da ist sowas Ehrliches und Authentisches drin, aber auch sowas Stärkendes. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus viel Aufmerksamkeit bekommt. Viele lassen sich taufen und folgen ihm nach. Und die Pharisäer hören von diesem Zulauf und es wird stressig. Und deshalb macht er sich auf den Weg von Judäa, was im Süden ist, hoch nach Galiläa. Und unterwegs dahin, hoch in den Norden, heißt es dann in Vers 4, Jesus musste durch Samarien reisen. Das ist ja an für sich logisch, weil Samarien quasi genau zwischen Galiläa und Judäa liegt. Also wenn man hochgeht, muss man da durchlaufen. Jetzt ist aber so, dass dieses Musste im Johannesevangelium eigentlich nie so ein Pragmatismus ist. Also ich musste Freitag früh los, weil der Kölner Ring so voll war oder sowas. Oder ich musste einen Umweg fahren, weil da eine Baustelle war. Sondern dieses Musste ist eine geistliche Notwendigkeit. Im Kapitel vorher sagt er zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Also Jesus musste durch dieses Samarien durchgehen. Auf einen Weg hin durch das Volk, was die Israeliten als unrein angesehen haben. Dafür gibt es viele, viele Gründe, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber ich lese erstmal Vers 5. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinen Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Also Jesus ist dort und dann heißt es in Vers 6, es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hat sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Jesus reist hier also durch den falschen Ort und ist jetzt da an diesem Jakobsbrunnen und er ist erschöpft von der Reise. Und allein dieser Satz ist schon erstaunlich. Wenn wir Johannes 1 aufschlagen, haben wir so quasi die Einleitung zum ganzen Evangelium. Und, oder jemand sagt aber auch die Ouvertüre. Und da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und dann lesen wir weiter und wir sehen diesen Jesus, der durstig und müde bei dem Brunnen sitzt. Wenn irgendjemand sich eine Geschichte ausdenkt, um einen starken Messias zu präsentieren, dann karikatiert er nicht direkt irgendwo müde an einem Brunnen sitzen. Hier sitzt er und wartet. Durstig ist er, richtig erschöpft. Und Johannes sagt, hier ist Herrlichkeit. Hier ist die Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist alleine da, da heißt nämlich weiter, sein Jünger war in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Also wir wissen, warum er da war. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und jetzt wird das Ganze spannend. Sie hat ihn gewiss schon von Weitem gesehen, als sie dann, oder zumindest als sie näher kam, irgendwann merkte sie ja, oh, da ist ja noch jemand an diesem Brunnen. Und sie wusste, dass es eigentlich kein Jude sein könnte. Das Gebiet ist ein, also dieser, man muss das vielleicht ein bisschen verstehen. Die Samariter und die Juden, die hatten eine tiefe Feindschaft zueinander, eine wirklich tiefgreifende. Das geht zurück auf eine Zeit, als dieses Gebiet halt von den Assyrern zerstört wurde und dann wurden fremde Götzen dort eingeführt und es entstand ein Mischvolk. Und die Juden haben gesagt, deshalb wollen wir nichts mit euch zu tun haben, weil aus euch ein Mischvolk geworden ist. Daraufhin haben die sich einen eigenen Tempel gebaut, darüber waren die in Jerusalem sehr sauer. Und das ging das mit Kriegen hin und her. Zuletzt im Jahr 6 nach Christus, also relativ kurz bevor Jesus aktiv ist, sind dann Leute aus Samarien in den Tempel eingedrungen in Jerusalem und haben den quasi mit menschlichen Gebein entweiht. Ja? Also wir haben hier einen Konflikt, der über Jahrhunderte sich gezogen hat. Und jetzt ist Jesus dort und eine Frau kommt zu dem Brunnen, wo Jesus sitzt, in diesem Ort Samarien. Es ist eine Frau. Also Jesus ist an dem falschen Ort. Und wenn man sagen möchte, das falsche Geschlecht kommt auch noch in diesem Fall. Mit einer Frau sprach man in der Öffentlichkeit nicht. Nicht mal mit der eigenen Frau würde ein Jude in der Öffentlichkeit reden. Das war einfach kulturell nicht, was man machte. Und dann passiert etwas ganz, ganz Erstaunliches. Diese Frau kommt zum Brunnen und als sie Jesus sieht, denkt sie, oh je, macht der Stress wahrscheinlich, denke ich mal so, oder wird er mich abweisen, wird er mich belästigen, wird er mich beschimpfen. Sie hofft wahrscheinlich, dass sie einfach ignoriert wird. Aber Jesus stellt ihr eine Frage, nicht mal eine Frage, eine Bitte. Er sagt zu ihr, gib mir etwas zu trinken. Gib mir zu trinken. Die Herrlichkeit Gottes sitzt müde an einem Brunnen, hat nicht mal selber was zu trinken da und fragt eine Frau, um etwas zu trinken. An der heißen Zeit des Tages saßen die dort. Und mit dieser einen Frage passiert hier gerade ganz viel, weil er durchbricht das Ganze und er macht sich zu dem, der braucht. Er ehrt sie. Er sagt, ich brauche deine Hilfe. Er bittet sie. Er durchbricht die Mauern, die man kulturell hatte, mit dieser einfachen Frage. Und die Frau reagiert genauso, wie man es erwarten würde. Sie sagt, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude. Eine einfache Frage, aber wahnsinnige Implikationen. Er fragt, im Griechischen genau fragt er nach dem Gefäß. Und ich habe heute meinen Kaffeebecher mitgebracht, um das zu demonstrieren. Er sagt, ich will dieses Gefäß, was du benutzt, wenn du auf Wasser holst, holt man mir einen großen Krug und dann hat man so einen kleinen Becher dabei, damit man selber direkt was trinken kann. Und ich will daraus trinken. Johannes erklärt das hier nochmal extra in Vers 9 und sagt, die Juden verwenden nämlich keine Gefäße, keine Trinkgefäße, kein Besteck genau genommen, die Samariter gebraucht haben. Und Jesus sagt, ich will aus deinem Krug trinken. Von jemandem aus diesem Mischvolk. Eine Frau, die eigentlich auch abgelehnt war. Und Jesus sagt, ich möchte davon trinken. Und die Frau ist perplex. Damit hat sie nie gerechnet. Sie hat gesagt, ach, hoffentlich ignoriert er mich, vielleicht eine abfällige Bemerkung. Aber dass jemand, der jetzt steht, ein Jude, und sagt, ich möchte aus diesem Becher trinken, den du benutzt, mit deinen Lippen. Trinke ich mal gerade was? Wie kannst du das tun? Fragt sie zurecht, wie kannst du das tun? Jesus macht ja etwas ganz, ganz Spannendes. Er zeigt ihr, du bist für mich nicht unrein. Du bist für mich nicht unrein. Du bist für mich nicht jemand, den ich meiden muss, auf den ich abwertend schaue. Und dann nimmt das Gespräch eine Wende. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Jesus dreht das Gespräch und fängt an, über ihren Durst zu sprechen. Dass sie durstig ist und dass er ihr gerne gegeben hätte. Was ist ihr Durst? Sie ist am falschen Ort zur falschen Zeit. Sie ist mitten am Tag, kommt sie zum Brunnen, es ist heiß. Sie kommt zu einem Brunnen, der weiter weg ist von der Stadt. Das sind eigentlich nähere, das wissen wir aus archäologischen Befunden, wo sie hingehen hätte können. Sie geht alleine, sie geht nicht mit der Gruppe von Frauen aus. Auch das ist gefährlicher, man ging zusammen, aber man ging meistens, wenn es kühl war. In einem Volk, das vom Ausgeschlossenen war, war sie eine Ausgeschlossene. Sie hatte viel Ablehnung erfahren. Und dann sagt sie, Herr, du hast doch nichts, mit dem du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von diesem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Und Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig werden. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Jesus sagt, wir sind alle durstig. Wir sind alle durstig. Wir suchen Anerkennung, Wert, Sicherheit. Von ihr erfahren wir, dass sie das in Partnern sucht später. Und wir opfern unser ganzes Leben diesen Dingen. Für manche ist es Geld, für manche sind es andere Sachen. Wir suchen das. Und es ist wie Salzwasser trinken, sagt Jesus hier. Wir brauchen immer mehr. Und dann kommt Jesus hier rein und sagt, ich will dir etwas viel Tieferes geben. Etwas, was dich wirklich erfüllt, was dich wirklich satt macht. Damit du nicht laufend durstig durch die Gegend laufen musst. Wir alle brauchen das. Und die Frau kommt hier sehr extrem. Ja, sie ist eine Frau, wir wissen das, sie hat mehrere Männer, lebt in Ehebruch. Aber wir alle brauchen das. Und das Interessante ist, wir haben hier eine Kontrastperson. Wenn wir uns nämlich Johannes 3 anschauen, merken wir ein paar spannende Parallelen. Nikodemus in Johannes 3 ist ein Schriftgelehrter, ein angesehener Mann. Er kommt mitten in der Nacht. Sie begegnen sich mitten am Tag. Er trifft Jesus mitten in der Stadt. Sie treffen sich außerhalb. Er ist angesehen, sie ist verachtet. Er ist Mann, sie ist Frau. Das ist also eine bewusste Parallelstellung dieser beiden Sachen, weil Nikodemus ist genauso durstig, genauso braucht er das ewige Leben von Jesus, genauso braucht er ihn wie diese Frau. Wir alle brauchen das. Auch die Menschen um uns herum brauchen das. Wir sind oft abgelenkt und ein kanadischer Philosoph, Charles Taylor, der spricht von dem gepolsterten Selbst, das wir uns aufgebaut haben. Dass wir uns mit Ablenkung und Konsum und so Sachen so sehr beschäftigen, dass wir die tiefen Fragen, unsere tiefen Nöte gar nicht mehr hochkommen lassen, dass wir sie gar nicht mehr uns zulassen, dass wir sie spüren. Oder wir sind gefangen in dem Ewigen, wenn ich das noch bekomme, dann werde ich glücklich werden. Wenn ich noch die paar Sachen habe, wenn ich die Beziehung habe, wenn ich den Partner, wenn ich das noch kaufen kann, dann werde ich glücklich. Lebendiges Wasser kommt, wenn wir ehrlich werden vor Gott. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das ist Fülle. Jesus kommt hier zur falschen Zeit, im falschen Ort, sagt zu der Frau mit einer ganz praktischen Geste, die sie umhaut, du bist nicht unrein, du darfst zu mir. Du bist nicht wertlos, du bist wertvoll. Du bist nicht ausgegrenzt, sondern du bist eingeladen. Ich möchte von deinem Becher trinken. Ich ekle mich nicht vor dir. Ich will deine Nähe. Er kommt zu ihr und sagt, ich will dir mehr geben. Und er macht dieses wunderbare Angebot. Und das Gespräch ist so ein bisschen auf, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie versucht das immer so ein bisschen rauszuteasern, wer dieser Jesus wirklich ist. Aber sie nähert sich dem immer weiter. Und so eine tolle Begegnung. Und dann sagt er, geh, ruf deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, sagt Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja schon, das ist jetzt ein bisschen hart, die Kurve. Jesus weiß ja, was hier passiert. Und er spricht sie auf diese Schande an. Du hast keinen Ehemann, du hattest 5. Und dem, mit dem du jetzt zusammenlebst, wirst du auch nicht. Er entblößt sie ja hier. Er entblößt sie hier. Stellt sie bloß. Warum macht Jesus das? Ich glaube, es ist eine total wichtige Sache, die Jesus hier tut. Hätte das Gespräch hier geendet, wäre sie zurückgegangen ins Ort und sie hätte vielleicht auf dem Weg gedacht, das war lieb von ihm, es anzubieten. Freundlich, dass er von meinem Becher trinken wollte. Dass er wie ein Prophet gesprochen hat. Aber wenn der wüsste, wie ich lebe, dann hätte er es nicht gemacht. Wenn der wüsste, wie ich lebe, dann hätte er mir den Becher nicht angeboten. Wenn der wüsste, wie ich lebe, dann hätte er mir nicht dieses Wasser, das ewig quillt und zum ewigen Leben führt, angeboten. Oder spätestens, wenn sie ins Ort gekommen wären und die Leute erzählt hätten, was sie erlebt hat, hätten die Leute gesagt, ja, aber hast du denn erzählt, wie du lebst? Jesus macht was ganz Wichtiges hier. Er sagt, mein Angebot an dich, meine Bitte an dich, war nicht aus Unwissenheit geboren, nicht aus Ignoranz. Ich habe dich komplett gesehen. Ich habe dich komplett gesehen und trotzdem gilt dieses Angebot dir. Trotzdem sage ich hier, ich möchte aus deinem Becher trinken. Trotzdem sage ich, ich will dieses Wasser geben. Jesus liegt so sehr daran, dass wir das haben. Und das Gleiche gilt auch uns. Jesus ist nicht überrascht über das, was wir getan haben, nicht überrascht das, was wir tun werden, sondern sein Angebot gilt uns. Es ist ihm so wichtig, dass er an diesem Ort sein muss. Er musste durch Samarien reisen. Er musste durch Samarien reisen. Er musste da sein, um dieser Frau zu begegnen. Er musste dort müde sein und sitzen. Und er musste sie anbieten. Und darin zeigt er seine Herrlichkeit und seine Gnade. Nicht in einem großen Bäm, macht er auch. Speisung 5000 oder so Sachen, aber in so Momenten, wo Jesus da sitzt oder einfach die Frau sieht und sie ganz sieht und einlädt. Er sieht sie nicht lustvoll an, nicht herablassend. Er bittet um ihren Krug, um das Gefäß. Und er bittet ihr an, ihre tiefe innere Not zu stillen, das Wasser zu geben. Wir wissen nicht, warum sie mehrere Personen hatte. War es finanzielle Abhängigkeiten, die sie da getrieben haben? War es eine emotionale Sehnsucht, die sie da getrieben hat? Aber es hat sie immer nur weiter ausgedrängt, das wissen sie. Sie ist jetzt hier weit weg raus. Und so ist es mit allen Dingen, die wir als Gott benutzen. Und Gott lädt uns immer wieder ein, zu sagen, kommt, ich bin die Quelle. Und das möchte ich für uns auch einladen, dass wir das immer wieder tun. Vielleicht bewusst nochmal, weil man als zum ersten Mal, vielleicht aber auch nochmal erneut als Christen sagen, Mensch, in meinem Kopf ist so viel Wirrwarr, Dinge, die ich suche und haben möchte und diese Einfachheit des Herzens zu Jesus und dieses wirklich bewusste darauf Vertrauen, dass er es ist, der da ist. Darauf wollen wir uns ausrichten, auf diesen Jesus, der sich auf so wunderbare Art und Weise hier zeigt, der da kommt an diesem Ort, um dieser Frau zu begegnen. Das ist ein Bild, nicht nur einfach, dass es damals war, sondern es ist ein Bild, damit wir wissen, wie Jesus ist, wie Jesus uns auch begegnet und sieht. Ich bete mit uns. Vater, du hast deinen Sohn gesandt auf diese Welt, für uns zu leben, zu sterben und auferstehen, damit wir Leben haben. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Du kommst auch noch zu uns, wie du dieser Frau gekommen bist. So kommst du und in allem, was wir sind und nicht sind, in allem, was wir tun und was nicht tun, sind wir doch deine Kinder. Und du siehst uns würdevoll an. Du siehst uns an mit Liebe und dafür danken wir dir. Lass uns immer mehr hineintreten in diese Wahrheit, dass du uns liebst, dass du uns trägst, dass du unser Versorger bist, dass bei dir das wahre Leben ist. Lass uns daran festhalten, nachstreben. Amen.